Jesus, danke, dass alles von dir kommt, dass du der immer gut bist, dass du der bist, der versorgt und dass wir ja von dir abhängig sein dürfen und dass du uns nie im Stich lässt, Jesus. Danke, dass du es gut mit uns meinst. Amen. Einen wunderschönen guten Morgen. Mein Name ist David. Ich bin hier im Haus angestellt für den Ranger-Bereich, für den Lobpreisbereich und den Technikbereich. Und ich habe die Ehre, heute Morgen euch mit reinzunehmen in das Thema Friedensstifter, habe ich es genannt. Wenn du nicht so regelmäßig da warst die letzten Wochen, wir befinden uns gerade in der Predigtserie, die heißt Gemeinde Jesu gegen den Strom. Wir haben die so genannt, weil wir der Überzeugung sind, dass wir aktuell ein paar Themen sehen in der Gesellschaft, wo wir sagen, okay, da entwickeln sich Dinge, wo wir eigentlich sagen, hey, Jesus sieht es doch eigentlich anders, die Bibel sieht es doch eigentlich anders und da gibt es doch biblische Prinzipien, die wir eigentlich als Christen leben wollen und auch in die Gesellschaft reintragen wollen, weil wir dazu berufen sind. Wir haben die letzten Wochen schon drei Themen gehört in der Reihe. Das erste war das Thema Dankbarkeit, das zweite war das Thema Liebe statt Einsamkeit und das dritte war letzte Woche von Christian das Thema Vielfalt. Er hat wirklich ein Plädoyer gehalten für Vielfalt in Gemeinde und falls du jetzt denkst, das ist ein Thema, das hat gerade irgendwie was in dir gemacht und du hast nicht gehört, hey, tu das doch, wir sind auf Spotify oder sonst, wo du Podcast hörst, hol das doch nach, ich glaube, dann hast du was verpasst. Und heute geht's um das Thema Friedensstifter sein. Warum? Ich glaube, wenn wir letzte Woche drüber geredet haben, wir wollen Vielfalt in Gemeinde, ja, was passiert, wenn Vielfalt, die gut ist, da ist, dann sind auch viele Meinungen da und dann kann es oft auch schnell mal knallen. Darum soll es heute so ganz grundsätzlich gehen. Frieden kann man ja in vielerlei, also Thomas hat es vorher schon im Gebet mit reingebracht, Frieden kann man jetzt auf Konflikte beziehen, auf Kriege, auf sonst was und heute soll es um eine Stufe davor gehen, lasst euch überraschen. Wie komme ich dazu, eine Predigt zum Thema Frieden und Friedensstifter zu halten? Das will ich ganz am Anfang mit euch machen und mal anschauen. Ich habe euch eine Bibelstelle mitgebracht. In Epheser 4, Vers 3, da steht, bemüht euch, die Einheit des Geistes zu wahren durch das Band des Friedens. Das spricht Paulus hier zu der Gemeinde in Ephesus. Und in dem ganzen Kapitel geht es eigentlich um Einheit. Und da sagt er ganz klar, hey, kümmert euch drum, dass in eurer Gemeinde die Einheit des Geistes war, wie durch den Frieden. Ich weiß nicht, wie oft du oder wie lange du schon in Gemeinde bist und was du in Gemeinde schon erlebt hast. Das geht nicht spurlos an uns vorbei, das Thema. Also ich glaube, auch in Gemeinde dürfen wir uns immer wieder bemühen um Einheit. Da kann es genauso knallen, nur weil wir Christen sind, sind wir davon nicht befreit. Also Paulus beauftragt uns hier mit einer Einheit. Und jetzt haben wir das gesehen für Gemeinde, aber es geht noch ein Stück weiter. Wir sind nicht nur in unserem Kreis hier und hier drin ist alles heilig und cool und draußen egal was passiert. Es geht noch ein Stück weiter. Ich habe noch eine zweite Bibelstelle mitgebracht aus dem Römerbrief. Römer 12, Vers 18. Wenn möglich, so viel an euch ist, lebt mit allen Menschen in Frieden. Das haben wir von Gemeinde das Konzept mal ganz weit gemacht. Alle Menschen und mit allen sollen wir in Frieden leben. Wenn das mal nicht eine Aufgabe ist, dann weiß ich auch nicht. Das schreibt auch wieder Paulus an die Gemeinde in Rom. Und ich denke mir, wow, was für ein Auftrag. Und wie schwierig. Und ehrlicherweise steht ja auch drin, nur da, wo es uns möglich ist. Das ist gut, weil es ist nicht immer möglich. Aber oft kommen wir vielleicht auch sehr schnell an den Punkt zu sagen, ja komm, das ist jetzt gar nicht mehr möglich, das lassen wir jetzt und mach dein Ding und war und ich glaube, das ist irgendwie immer der Extremfall. Und ich will mit euch heute drauf schauen, okay, wie können wir die drei Schritte davor gehen, um nicht zu schnell zu kommen zur, okay, das geht alles gar nicht und ab jetzt ist mir nicht mehr möglich. Und ich habe es am Anfang mit euch mit den zwei Stellen angeguckt, um einfach kurz rauszuheben, wir haben einen Auftrag für Friede. Ich habe noch eine nächste Folie. Wir haben als Christen einen Auftrag für Frieden und Einheit in Gemeinde und in Gesellschaft, soweit wir darauf eben Einfluss nehmen können. Ich hoffe, ihr konntet mir schon mal folgen, dass wir grundsätzlich biblisch gesehen dazu beauftragt sind, Friedensstifter zu sein in diese Welt hinein. Nicht nur hier in die Skala oder in deine Gemeinde, wo du herkommst, sondern in die Welt. Aber das ist vielleicht auch gar nicht so einfach und das ist mir komplett bewusst. Und das ist auch ein super breites Thema und ich will euch heute mitnehmen auf ein bestimmtes Thema, wo wir auch in der Vorbereitung gedacht haben, ja, wir sehen es gerade in unserer Gesellschaft, dass das ein Thema ist, das unseren Frieden in der Gesellschaft hier bei uns voll bedroht, wo Sachen passieren, die einfach eine schwierige Entwicklung sind. Und darauf wollen wir heute eingehen. Und ich habe gedacht, es ist immer gut, nicht nur nach einem Gefühl zu gehen, sondern ich habe euch eine kleine Studie mitgebracht, die das Gefühl, sage ich mal, auch untermauert, dass das nicht nur ist, was wir uns ausgedacht haben. Und zwar ist es eine Studie, die heißt Studie zur Stimmungslage der Gesellschaft, auch ein Riesentitel. Sie wurde von der Evangelischen Kirche beauftragt Ende 2024. Da ging es halt eben genau um das Thema. Haben die verschiedene Fragen gestellt, die haben das haben Forsa beauftragt, die haben diese Studie dann durchgeführt mit 2000 zufällig gewählten Menschen. Und wir wollen uns jetzt ein bisschen zusammen die Ergebnisse anschauen. Also, erstes Ergebnis. Von diesen 2000 völlig wild befragten Menschen in ganz Deutschland haben mal 82% grundsätzlich gesagt, ja, wir nehmen eine Spannung in unserem Land wahr. Eine Spaltung, nicht eine Spannung, ihr habt voll recht. Wer lesen kann, ist klar im Vorteil. Es passiert was. Die Leute nehmen wahr, hier ist irgendwas on the go. Wir gucken uns direkt das nächste an, um ein bisschen rauszufinden, was ist denn da? Und zwar geht's hier vor allem um sehr schwierige, also polarisierende Themen, haben die es genannt. 36% haben gesagt, wir haben schon erlebt, dass irgendwelche Diskussionen, die wir geführt haben über Thema A, B, C, unsachlich geführt wurden, respektlos. Und wir können uns das ja mal kurz in unseren eigenen Lebensalltag holen. Ich weiß nicht, wo du schon mal eine Diskussion zum Thema, weiß nicht, mit Migration, Corona, Klima, Sexualität oder sonst was geführt hast und gemerkt hast, wow, hier ist ganz schnell ganz viel spicy in der Diskussion. Hier ist ganz schnell sehr viel Emotion in der Diskussion. Vielleicht kann man sie auch nicht zu Ende führen. Das ist die Zahl belegt, dass das passiert. Und dieses Gefühl habe nicht nur ich, dass mir das manchmal begegnet in meinem Leben oder du, sondern auch noch viele mehr. Der nächste Punkt ist schon so eine erste Schlussfolgerung daraus. 59% haben gesagt, ja, weißt du was, ich gehe inzwischen solchen Themen einfach aus dem Weg. Ich lasse es, ich rede da nicht mehr drüber. Ihr könnt euch die Studie gern durchlesen, ist sehr spannend, weil da gibt es viele Fußnoten zu den einzelnen Prozenten. Ich konnte nur das highlighten. Aber in der Fußnote dazu, da sagen die ja, solche Themen, die ich gerade so ein paar benannt habe, die sprechen wir einfach nur noch in unserem engsten Familienkreis an. Da weiß ich so grob, wie wir drauf sind, aber selbst in meinem Freundeskreis wird es schon eng. Da kann man sowas schon nicht mehr ansprechen, weil vielleicht sprengt es den dann. Ich glaube, das sind auch Geschichten, die wir zuhauf in unserem Leben schon erlebt haben. Wie krass. Und dann der letzte Punkt, den ich da highlighten will. 75% der Befragten wünschen sich eine neutrale Moderation. Das ist ein sehr guter Wunsch, aber weiß nicht, ob du dann jetzt in jedem Zwiegespräch einen Mediator hast. Das ist eher schwierig. In der Fußnote steht auch, dass ein großer Teil davon sich auch einfach klare Kommunikationsregeln wünscht, wie man miteinander über schwierige Dinge spricht. Wir halten fest, irgendwie passiert was in unserer Gesellschaft. Hier habe ich es nochmal faktisch belegt, vielleicht hast du es gar nicht gebraucht, vielleicht merkst du es selber. Irgendwas passiert mit der Diskussionskultur in unserem Land. Die Evangelische Kirche, die hat ihre Rückschlüsse gezogen. Die haben dieses Jahr, also die Studie war Ende letzten Jahres, Ende 24, die haben dieses Jahr super viele Gesprächsformate ins Leben gerufen, wo sie das versucht haben umzusetzen, wo dann irgendwie im Luther-Style irgendwelche Tischreden gemacht wurden oder Tischgespräche oder Formate, wo die drüber geredet haben, es moderiert haben mit Experten, allem Möglichen. Und mir geht es heute Morgen nicht darum, dass wir jetzt als Skala uns heute Morgen überlegen, wir machen ein neues Konzept und wir machen jetzt hier irgendwie Gesprächsrunden. Das ist nicht der Punkt. Mir geht es nicht um Konzept heute Morgen, mir geht es darum, dass du und ich einen Auftrag haben und dass wir das in die Gesellschaft reintragen sollen und dass wir zusammen wie ganz am Anfang auf der Folie, dieser Fisch, dass du und ich da dagegen schwimmen, sodass wir gegen diesen Strom sind, dass wir Gemeinde Jesu den Pflock einhauen, okay? Was mich irgendwie am krassesten bewegt hat von den vier Punkten, ist jetzt nicht, dass es so ist, weil das habe ich mir schon fast gedacht, aber der Punkt, dass sich 75% wünschen, dass es anders ist. Dass sie wünschen, okay, dass wir irgendwie neutral miteinander reden können, dass wir klare Kommunikationsregeln haben. Und ich glaube, ehrlicherweise, du und ich, wir haben sehr verpflichtend, okay, verpflichtend nicht, aber wenn wir uns an die Bibel halten, vielleicht schon, haben wir die klare Kommunikationsregel, die du dir geben kannst. Ich lese sie euch einfach mal vor. Wer in der Predigtserie kam, sie auch schon mal. Matthäus 22. Er sagte zu ihm, du sollst den Herrn lieben, deinen Gott lieben mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deinem ganzen Verstand. Dies ist das höchste und erste Gebot. Das zweite aber ist ihm gleich. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Gehen wir wieder in Kommunikationssituationen. Deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Wow. Auf einmal denke ich mir, ja, wenn man sich das immer zu Herzen nimmt, das ist ein super frommer Vorsatz und er ist sehr schwierig und sehr irgendwie kryptisch. Aber eigentlich ist es doch diese Kommunikationsregel. Eigentlich wünschen wir uns doch genau das. Und es ist ein super Grundsatz. Und eigentlich könnte man die Predigt jetzt hier aufhören, weil es ist ja alles gesagt. Liebe deinen Nächsten und dann wird's schon. Aber ich glaube, es sind noch sehr viele Dinge offen, wenn wir uns das als Grundlage nehmen. Es sind sehr viele Dinge noch nicht gesagt. Und so Sachen wie, ach ja, dann in Liebe alles verschweigen, bevor es zur Auseinandersetzung kommt, das ist nicht die Lösung, ganz ehrlich. Dinge unter den Teppich zu kehren, weil sonst haben wir ja Spaltung, das ist auch nicht die Lösung. Und wir wollen uns jetzt noch ein bisschen genauer angucken, was ich damit meine. Ich versuche jetzt mit euch noch, das wird vielleicht ein bisschen anstrengend, weil es ein bisschen abstrakt ist, aber ich habe mir sehr Mühe gegeben, es zu vereinfachen. Ich will mit euch einen konkreten Punkt anschauen, wie wir in diesem ganzen Ding irgendwie einen Unterschied machen können. Vielleicht nur an einem Punkt von dem Ganzen, aber ich glaube, wenn wir das schon machen, dann machen wir schon einen Unterschied. Ich habe euch dafür was mitgebracht und vielleicht noch eine kleine Triggerwarnung kann man nicht sagen, aber vielleicht steht da jetzt gleich ein Begriff, der in dir direkt Emotionen auslöst und du schaltest schon mal innerlich ab, weil du denkst, der wurde vielleicht ein bisschen als so ein bisschen so ein hochstilisierter Begriff, vielleicht weckt er was in dir, aber gib mir 10 Minuten, dich mit reinzunehmen, was ich mir dabei denke und wo ich glaube, dass es wirklich Kraft hat. Und dann kannst du in der immer noch zu mir kommen und sagen, es ist Quatsch. Okay, einigen wir uns da drauf. Also, ich habe euch das Thema Toleranz mitgebracht. Vielleicht so ein, zwei Vorbemerkungen. Ich beziehe mich bei dem Ganzen auf einen Ethikprofessor von der FTH Gießen, Christoph Rädel. Der ist sehr, sehr hörenswert zu sehr, sehr vielen Dingen. Der bezieht sich dann auch wieder auf ganz viele Philosophen. Also wenn ihr da mehr Fragen zu habt, zum Grundsatz fragt mich. Das gibt's was, aber das hätte den Rahmen deutlich gesprengt. Toleranz allgemein ist immer ein philosophisches Konzept, was man drunter versteht. Ich habe jetzt ein Konzept genommen, was für mich sehr schlüssig argumentiert. Wenn du hinterher sagst, das ganze Konzept ist für mich Quatsch, dann ist es cool für mich. Dann darfst du es auch gerne sagen, aber vielleicht hörst du mir 10 Minuten zu und guckst, ob du vielleicht was davon gewinnen kannst. In unserem konkreten Fall, wo es um Kommunikation, wo es um wie begegne ich Menschen geht, wollen wir Toleranz in ein, so ein bisschen so ein Konzept packen. Und guck mal, was da draus wird. Also, Rädel führt aus, dass Toleranz ganz, ganz grundsätzlich immer eine Wahrheit zugrunde hat. Um irgendwas tolerant gegenüber zu sein, musst du von etwas überzeugt sein. Also, ich habe gesagt, ich versuche zu vereinfachen. Wir sagen, du hast jetzt Wahrheit XY in deinem Leben. Vielleicht Jesus liebt Menschen, vielleicht die Bibel ist wahr, vielleicht auch Blumen sind die Krone der Schöpfung, das Beste, was Gott geschaffen hat. Wir gehen mal mit dem Beispiel, weil ich glaube, es ist einfach und es da können alle irgendwie ein bisschen mitgehen. Wir gehen jetzt mal von aus, wir stellen uns eine Person vor, wir nennen sie Dieter. Dieter ist der festen Überzeugung, Blumen sind die Krone der Schöpfung und es gibt nichts Besseres, okay? Es gibt immer eine Grundwahrheit. Toleranz oder das ganze Toleranzkonzept kommt dann zum Tragen, wenn du auf jemanden triffst, der auch eine Meinung hat. Wir nennen die Person einfach mal Peter. Völlig frei erfunden. Ich habe versucht, Namen zu nehmen, wo, weiß ich nicht. Also, da hängt nichts dran. Also, Dieter trifft auf Peter. Es gibt genau drei Möglichkeiten, was passiert nach diesem Konzept. Dieter sagt, Blumen sind die Krone der Schöpfung. Und er trifft auf Peter. Und Peter sagt vielleicht, stimmt. Blumen, die sind's. Gott hat nichts Besseres gemacht. Möglichkeit eins. Da sind wir in diesem linken, in der linken Kachel Akzeptanz. Dann gibt's Möglichkeit zwei. Peter sagt, boah, ich weiß ja nicht. An sich glaube ich nicht. Ich glaube, der Mensch ist die Krone der Schöpfung. Dann sagt, also Peter sagt es, und dann sagt Dieter vielleicht, oder ja, vielleicht hat er recht, aber eigentlich sehe ich es anders, ich finde schon die Blumen. Das ist Möglichkeit zwei, das ist Ablehnung. Er sieht es anders als du in dem Fall. Dann gibt es Möglichkeit drei, unten das Feld Zurückweisung. Was meine ich damit? Das ist der Extremfall, okay? Das wäre jetzt zum Beispiel, du sagst, Blumen sind das Beste und dein Gegenüber sagt, Blumen sind vom Feind, weil die sehen so aus, die lenken dich immer ab vom Lobpreis und von dem, das kann gar nicht von Gott sein. Also, ich habe versucht, mit Blumen zu illustrieren, damit ich hier niemand auf die Füße trete. Das ist Zurückweisung. Das ist so gegen deine Meinung, dass du denkst, ich muss da jetzt irgendwas dagegen tun. Also zum Beispiel in unserem gesellschaftlichen Kontext sind Sachen Menschenfeindlichkeit, Antisemitismus, solche Dinge, wo du sagst, okay, ich sehe es sind anders, aber ich muss dagegen auch noch vorgehen, weil ich glaube, es ist wirklich grenzüberschreitend. Das ist Zurückweisung. Das sind die drei Möglichkeiten, was passieren kann in diesem Toleranzkonzept, wenn du mit deiner Meinung auf jemand anderes triffst. Was der Schlüssel ist von diesem Ganzen, ist, dass sich Peter und Dieter ja, sich auf einer argumentativen Ebene begegnen. Die sagen, okay, du siehst es so, ich sehe es so, vielleicht siehst du es anders. Okay, das ist der Schlüssel von diesem Toleranzkonzept. Es geht um Argumente, es geht um Meinung, okay? Das behalten wir uns jetzt. Das ist wichtig, dass ihr das mitnehmt. Ich habe euch noch ein zweites Konzept mitgebracht. Und sei mal gesagt, so, das ist so, wie die Gesellschaft Diskussionen die letzten Jahrzehnte geführt hat. Nicht immer, das ist mir schon klar, es gibt immer Ausnahmefälle, aber so ganz im Grundsatz. Wir müssen ein bisschen vereinfachen. Jetzt gibt es ein zweites Konzept. Gerne eine Folie weiter. Das Akzeptanzkonzept. Das klingt mal erstmal grundsätzlich ganz verwandt, aber ist doch was anderes. Akzeptanzkonzept heißt, dass du grundsätzlich akzeptierst, wie andere Menschen leben. So, das passt ja zu dem anderen, was wir gehört haben. Was das Konzept aber mit sich bringt, was es schwierig macht, ist, dass es automatisch deine anderen zwei Optionen raushaut. Es sagt automatisch, Ablehnung oder gar Zurückweisung, das ist nicht, dass du es anders siehst, sondern das ist eine Ablehnung von mir als Person. Warum ist es so? Das ist ein ganz, ganz großes Thema über Identität, über Individualismus und alles. Das wird alles deutlich sprengen, aber das ist ein bisschen, wie wir jetzt erleben, wie Diskussionen geführt werden. Wenn du jetzt kommst und sagst, naja, Blumen sind die Krone der Schöpfung, andere Personen sieht es nicht so und du sagst, naja, ich sehe es aber so. Was dann passiert, ist ganz spannend. Wir verlassen nämlich dann ganz schnell die Sachebene und auf einmal bist du wer? Auf einmal bist du der konservative Blumenfreund oder du bist der, weiß ich nicht, der andere ist dann der Blumenfeindliche oder sonst was. Ihr wisst, was ich meine. Ich glaube, ich muss die Sachen jetzt nicht so ganz beim Namen nennen, damit ihr checkt, was ich meine. Aber das Problem ist bei diesem Modell ist, dass du nicht eine andere Meinung hast, sondern dass du, wenn du was anders siehst, dass du direkt wer bist und dass du was grundsätzlich gegen die Person hast, weil sie ihre Identität daraus zieht. Das ist das, wo wir gerade erleben, wie unsere Diskussionen geführt werden. Bestimmt nicht alle, aber ich glaube, vielleicht ist es dir schon mal aufgefallen in deinem Alltag, dass du dich nicht mehr traust, gewisse Dinge zu sagen. Ich weiß nicht, ob du in einem Umfeld unterwegs bist, wo du bekennen kannst, hey, ich bin Christ, oder ob du direkt hörst, ja, du bist ja konservativer, siehst ja alles wie die Bibel, ist ja alles schwierig. Ich weiß nicht, wo du unterwegs bist, aber das begegnet dir. Und es ist nicht okay, dass du es so siehst, sondern du bist direkt wer. Das ist der große Unterschied. Wir verlassen die Sachebene und gehen hin zu einer persönlichen Ebene. Das sind so die zwei Modelle und meiner Meinung nach zeigt es auch die Studie, dass wir gerade aktuell bei dem Akzeptanzkonzept gelandet sind und uns dahin entwickelt haben. Spannenderweise sehe es nicht nur ich so und nicht nur unsere christliche Bubble, sondern der Grundsatz dieses Buch, das ich gelesen habe in der Vorbereitung, das ist entstanden auf einer Tagung der Hochschuldirektoren in Deutschland. Das waren nicht nur Christen, das waren alles sehr gebildete Menschen, alles Professoren, die genau das bemängelt haben, gesagt haben, hey, uns geht gerade die Diskussionskultur an unseren Universitäten den Bach runter. Und das ist vor 2017 war das. Könnt ihr euch mal geben, wann das war und wo wir jetzt stehen. Das ist aktuell, das beschäftigt unsere Gesellschaft. Jetzt habe ich ganz, ganz lang hergeleitet, wo ich glaube, dass wir ein Problem haben, wo wir irgendwie eine Schieflage haben in unserer Gesellschaft. Und das Gute ist, nachdem wir jetzt das Problem intensiv analysiert haben, können wir auch ganz konkret Punkte dagegen machen. Und das soll jetzt der zweite Schritt sein. Ich glaube, dass wir den Grundsatz haben sollten, wir können über Argumente streiten, ne? Aber Frieden bewahren. Und was kann man Besseres tun, als bei Sachen, wo man nicht weiter weiß, zu fragen, what would Jesus do? Die Bibel aufschlagen und zu gucken, was er macht. Und das will ich mit euch machen. Ich habe euch jetzt nicht eine ganze Geschichte mitgebracht, aber eine Folie mit einer schönen Karte, glaube ich, als nächstes. Und zwar will ich mit euch kurz über die Geschichte von Jesus und der Samaritanerin reden. Und da ist eine Karte, nicht damit ihr jetzt 10 Minuten abgelenkt seid, um zu gucken, wo die historischen Orte sind, sondern um kurz zu illustrieren, warum, vielleicht hast du noch nie eine Karte gesehen zum biblischen Umland. Ich erzähle dir mal eine Geschichte über Jesus. Und zwar, Jesus wollte ganz grundsätzlich von Judäa nach Galiläa reisen. Sprich von da unten, wo es so ein bisschen hellblau ist, so eher unteres Bildfenster, nach da oben, wo es lila ist. Das sieht man jetzt mit dem Blau nicht so ganz im Hintergrund, egal. Da wollte er hin. Heißt, wenn er auf dem kürzesten Weg will, dann muss er da durch diesen grünen Bereich durch. Der grüne Bereich ist Samaria. Das ist ein Gebiet, da wohnen dann die Samaritaner logischerweise. Und die waren sich mit den Juden ganz grundsätzlich nicht so, die haben sich nicht so gut verstanden. Da gab es viele Dinge im Argen. Und Jesus ist da durchgewandert und kommt dann irgendwann an einem Tag zu einem Brunnen und macht dort erstmal Pause. Wahrscheinlich gab es da Schatten in der Wüste, ist es eine gute Sache, da Pause zu machen. Seine Jünger hat er einkaufen geschickt. Er saß da und dann kam eine samaritanische Frau. Und die kam da, wollte ihr Wasser holen. Und Jesus spricht sie an und sagt, hey, schöpf mir doch mal Wasser. Gib mir doch Wasser. Die Frau völlig perplex, weil es so maximal gegen die gesellschaftlichen Gepflogenheiten war, was du dir vorstellen kannst. Das ist, also weiß ich nicht, wie man das in ein heutiges Beispiel packen könnte, aber das war auf jeden Fall maximales gegen den Strom schwimmen, wenn wir in dem Bild bleiben wollen. Es war groß. Das überliest man oft schnell. Merkt man auch ein bisschen an der Reaktion der Frau. Wie kannst du, ein Jude, von mir, einer Samaritanerin, zu trinken verlangen? Was fällt dir denn eigentlich ein, mich das zu fragen? Und es ist ganz spannend, Jesus hat nicht gesagt, ja stimmt, hast recht, geh mal, sondern er hat angefangen, in ein Gespräch zu gehen. Er hat angefangen zu erzählen von dem, was er glaubt, von seiner Wahrheit. Er hat angefangen, über lebendiges Wasser zu sprechen. Er hat gesagt, hey, ich habe lebendiges Wasser, wenn du davon trinkst, wirst du nie wieder dürsten. Er hat angefangen, davon zu erzählen, war ein Bild fürs ewige Leben. Und das Spannende ist, Jesus geht sogar noch einen Schritt weiter. Er erzählt nicht nur, wie er die Sachen sieht, sondern er konfrontiert. Er geht nämlich noch einen Schritt weiter und sagt, hey, hol doch deinen Mann dazu. Sie, peinlich berührt, guckt ihn an und denkt, ja, schwierig. Also ja, ich weiß, du hast keinen Mann. Du hattest 5 Männer und der, mit dem du gerade zusammenlegst, der ist gar nicht dein Mann. Hat er ihr so ins Gesicht gesagt. Krass, er hat es sehr, sehr direkt konfrontiert und es steht jetzt nicht groß drin, das ist falsch und sonst was, aber es ist völlig klar in dem Kontext, dass es in der Kritik sagt und sagt, hey, das ist doch nicht richtig. Das passt doch nicht, was du hier machst. Und das finde ich schon krass. ist so ein bisschen in Jesus seine Superkraft, dass der halt solche Dinge weiß und direkt ansprechen muss. Du musst, um was über Menschen zu erfahren, mit ihnen sprechen. Aber das Spannende ist nicht, er sagt nicht, ja stimmt, du bist eine Sünderin, oder er sagt nicht, ja stimmt, du bist falsch oder sonst was oder keine Ahnung, sondern er sagt, ja, das ist nicht richtig. Und dann geht's weiter, bleiben auf der argumentativen Ebene, und was passiert dann? Die Frau geht irgendwann mal zurück in die Stadt, holt die ganze Stadt und sagt, hey, da ist einer, der genau weiß, was ich in meinem Leben mache. Und er sagt auch noch, er ist der Christus. Kommt mal mit, lass mal gucken. Und da steht dann in der Bibel, die Frau kam zum Glaube, hat ihr Dorf geholt und es war komplett Erweckung in diesem Gebiet. Krass. Und wenn du das nachlesen willst, steht in Johannes 4 die ganze Geschichte. Ich glaube, Jesus hat hier schon uns ein gutes Vorbild gegeben, wie wir mit Menschen reden können, wie wir auf Menschen zugehen können und uns auch wirklich so ein biblisches Prinzip mitgegeben. Ich habe es mal versucht, in den Satz zu packen. Nächste Folie gern. Wir wollen als Gemeinde Jesu zur Wahrheit des Evangeliums stehen, so wie es Jesus gemacht hat. Er hat gesagt, hey, ich habe lebendiges Wasser, ein ewiges Leben. Und wir wollen Menschen damit in der göttlichen Liebe begegnen. Und ich glaube, das hat er hier zutiefst getan. Er hat sie nicht verurteilt. Er hat nicht gesagt, du bist. Er hat nicht gesagt, alles schwierig, sondern er hat gesagt, ja, komm doch zum Glauben. Und der Satz ist bestimmt super, aber ich glaube, auch der ist ein bisschen schwierig als Takeaway. Wenn du mitschreibst, schreib den gerne auf, aber ich glaube, so in unserem Alltag, dann ist so ein Satz rezitieren schwierig. Und ich will nochmal versuchen, das nochmal in drei Punkte runterzubrechen. Das ist vielleicht, wenn du das nächste Mal da draußen oder hier drin irgendwo mit Menschen in Konflikt gerätst, dir denkst, ah, da gab es mal drei Punkte zu, gute Drei-Punkte-Predigt, nein, vielleicht kannst du auch nur einen Punkt mitnehmen, der hilft schon. Wir gehen die mal zusammen durch, was ich damit meine. Der erste Punkt, check deinen Blick. Was meine ich damit? Wir können bei dem Beispiel von dir begegnet jetzt der Otto, habe ich einen Otto genannt, Dieter, ja. Der begegnet Dieter mit seiner Überzeugung der Blumen und er sagt dir das ins Gesicht und du denkst so, boah, du hast eine krumme Theologie, was ist denn eigentlich bei dir los und sonst was, und du bist innerlich schon richtig im Rage und die Bibel in der Hand und jetzt knallt es gleich richtig. Und dann Punkt 1, check deinen Blick. Der dir gegenübersteht, ist Kind Gottes, unabhängig von seiner Meinung. Ich glaube, das müssen wir uns mal ganz, ganz oft bewusst machen und auch bei den deutlich emotionaleren Themen als dem Blumending. Egal, wer dir gegenübersteht, grundsätzlich ist er wie du Kind Gottes. Punkt. Und wir wollen versuchen, eben diesen Menschen zu sehen, wie er ist. Wir wollen vor allem Leute nicht wegen ihrer Argumente, und das ist das Ding, was in dieser ganzen Akzeptanznummer passiert, wir wollen Leute nicht wegen ihren Argumenten moralisieren oder in eine Schublade stecken. Okay, das ist mir super wichtig, weil ich glaube, wenn wir das machen, ich glaube, wenn wir hier anders sind, hey, es wird auffallen, dass du woanders bist. Die werden fragen, warum bist du so? Und dann ist doch die Tür sperrangelweit offen zu sagen, ja, weil ich Jesus in meinem Leben habe und weil ich so sehe. Ich glaube, dass zutiefst das Erweckung, was da bei Jesus passiert ist, weil er anders war, dass das unsere Realität sein kann. Und das ist der erste Punkt. Zweiter Punkt, teil dein Zeugnis. Ich habe es vorher schon angesprochen. Ich glaube, wenn wir diese Liebe als Grundsatz nehmen und sagen, wir wollen den Menschen lieben, dann ist es einfach keine Antwort zu sagen, ich teer alles unter den Teppich. Es ist keine Möglichkeit zu sagen, ja, meine Wahrheit, die halte ich hinterm Berg, so, da rede ich nicht drüber. Nein, da sagt Gott, es ist lau. Und was sagt Gott über lau? Es ist nicht gut. Steh zu deiner Überzeugung. Halt an deinen biblischen Werten fest. Und geh damit ins Gespräch. Die Bibel sagt, wir sollen immer bereit sein, Zeugnis abzugeben über unseren Glauben. Dafür musst du wissen, was du glaubst. Aber ich glaube, wenn du das kannst und auf einer argumentativen Ebene begegnen kannst und vielleicht sogar noch deine Biografie reinbringen kannst, was das in deinem Leben gemacht hat, dann geht's ab. Also sei bereit, dein Zeugnis abzugeben, warum du Dinge siehst, wie du sie siehst. und stehe da auch zu deiner Meinung. Ich glaube, ich bin der festen Überzeugung, dass unsere Welt Werte und Richtung braucht. Ich weiß nicht, wie sehr du in so der Kirchenbewegungsbubble gerade drin steckst, ob du an dem Punkt stehst, okay, Kirche ist tot und bewegt sich nicht, oder Erweckung, oder irgendwo hier in der Mitte, wo vielleicht auch die Wahrheit liegt. Es ist richtig spannend, wenn du mal guckst, was gerade in England abgeht, da gibt's Berichte über den sogenannten Quiet Revival. Die haben einen krassen Kirchenwachstum, wo gerade junge Generation in Kirche geht. Und es ist spannend, wenn du dir anguckst, in welche Gemeinden die gehen. Die katholische Kirche und die Pfingstkirche, die vermeintlich konservativ haben und die schwierigen Werte haben, die haben den größten Zulauf. Warum? Weil sich die junge Generation Richtung und Werte wünscht. Wir sind im Auftrag, das zu bieten, okay? Bin ich der festen Überzeugung von. Wie gesagt, wenn dich das interessiert, Quiet Revival, kannst mal googeln, es sind einige spannende Dinge dazu. Letzter Punkt zu Teil dein Zeugnis. Ich habe schon gesagt, ich glaube, dass unter den Teppichkehren keine Option ist, weil ich glaube auch ganz ehrlich, wo Dinge nicht angesprochen werden, da entsteht nicht Frieden, ne? Da entsteht Verbitterung. Ganz sicher. Ich glaube, dass Dinge sich nicht lösen, nur weil du sie nicht aussprichst, sondern die bleiben halt in deinem Herzen und irgendwann wird's schwierig. Also pack die Dinge an. Dritter und letzter Punkt. Ja, eine Folie nochmal vor. Kommuniziere mit statt gegen Menschen. Was meine ich hiermit? Ich kann euch ein bisschen von meinem Studium erzählen. Ich studiere Theologie jetzt seit 2 Jahren, 2,5 Jahren. Und eins der größten Learnings für mich war, wir treffen uns so einmal im Monat. Und wenn wir uns treffen, dann fetzen wir uns inhaltlich wirklich über auch manchmal ein bisschen belanglose Dinge. Aber ich war vor 2 Monaten dort und dann ging es abends um 10 los, hat dann einer gesagt, so, jetzt hole ich meine Bibel. Und dann wusstest du, okay, der Abend ist gelaufen, jetzt geht's noch eine Weile. Und wir waren wirklich uneinig in Dingen. Am Ende haben wir gesagt, gut, jetzt gehen wir ins Bett. Ist mein Bruder, alles gut. Und der sieht es bis heute anders als ich. Ist okay. Ich glaube, wir müssen uns angewöhnen, dass es wirklich eine Möglichkeit ist, versöhnt, aber uneinig zu sein. Und dann gibt's wirklich Punkte, wo ich mir denke, boah, ich habe da noch einen anderen Bruder, der sagt, der hat wirklich bei Themen, wo ich mir denke, wie kannst du das nicht sehen? Wie kannst du es nur so sehen? Warum? Er sieht es so. Und trotzdem ist ein richtig cooler Typ. Ich habe da letztens eine Übernachtungsmöglichkeit gebraucht. Der hat gesagt, hey, willst du mein Bett haben? Hier ist mein Wohnungsschlüssel. Wir sind wirklich gut. Aber wir sind uns uneinig in ein paar Punkten. Und ich glaube, wenn ich das kann, dann kannst du das erst recht. Also lass uns das wirklich wieder lernen, versöhnt, aber uneinig zu sein. Und was ich meine mit statt gegen Menschen, in deiner Konversation muss es keinen Gewinner geben, okay? Es muss nicht, es darf auch mal stehen bleiben. Okay. Kommen wir zum Abschluss. Und zwar, ich habe es schon an ein paar Stellen wirklich ein bisschen angerissen, aber dieses ganze Thema von Diskussionskultur und gesellschaftlich und keine Ahnung, das kann ja super, weiß nicht, das kann alles schlecht machen und alles ist doof. Und ich habe jetzt in der Vorbereitung echt gedacht, nee, mich motiviert das. Gerade die Geschichte von Jesus mit der Samaritanerin, das motiviert mich, weil ich glaube, dass da eine Kraft drin steckt. Ich glaube, wenn wir wirklich aktiv die Gemeinde Jesus sind, die gegen den Strom schwimmt, hey, dann wird was passieren. Dann wird die Gesellschaft sehen, wir sind anders, nicht nur hier drin, sondern wir sind anders, weil wir das glauben. Und ich glaube dann zutiefst, wie bei Jesus in der Geschichte, dann werden die ihre Freunde holen und sagen, guck mal, die sind anders, die glauben was anders, irgendwas ist da komisch, lass mal hingehen. Und dann kannst du von deinem Glauben erzählen und ich glaube, dann wird Erweckung passieren. Ich glaube, dann werden Menschen zu Jesus kommen, sie werden verstehen, dass sie Kind Gottes sind, dass sie bedingungslos geliebt sind, dass Jesus für ihre Schuld starb und dass sie ewiges Leben haben können. Und das ist mein Herz, und ich glaube, das steckt drin in diesem Thema. Es ist nicht nur irgendwie ein abstraktes, weiß ich nicht, sondern es ist zutiefst unser Thema und unsere Chance. Es ist eine Riesenchance. Und deswegen haben wir die Predigtserie uns überlegt, weil es alles Themen sind, wo wir Chancen sehen und einen Auftrag sehen auch, aber vor allem eine Chance. Und ich will dich einladen, dass du wirklich überlegst, okay, lass uns Gemeinde als Übungsfeld nehmen, das ist ein bisschen geschützter Rahmen. Wenn du denkst, mit Bruder XY, Schwester XY habe ich seit mindestens 20 Jahren ein Problem, weil Deko, Fußballverein, was fällt mir noch ein? Wirklich belanglose Dinge. Und ihr redet deswegen nicht mehr oder könnt nicht mehr in einem Dienst eingeteilt sein, weil ihr euch darüber verkracht habt. Packt doch heute die Gelegenheit am Schopf und redet mal drüber. Und guckt mal, ob ihr nicht eigentlich dem gleichen Herrn dient und in Jesus vereint seid, okay? Lasst uns das hier als Übungsfeld nehmen und lasst es raustragen in die Welt. Und mein letzter Punkt ist, ich glaube, und du denke ich mal auch, dass Gebet Kraft hat. Und dass das das Wichtigste ist bei der ganzen Nummer. Ich kann euch schöne Punkte machen, Konzepte, keine Ahnung. Lasst uns für beten, ne, dass wir diesen Unterschied machen in der Welt, dass wir das machen können, wozu Jesus uns berufen hat, wo er uns beauftragt hat. Und das wollen wir jetzt zusammen machen. Und ihr dürft schon mal mit mir aufstehen. Christian wird nach vorne kommen und mit uns dafür beten. Ne. Bete für deine Situation, wo du bist. Bete, wo du meinst, da ist eine Person, die wirklich hartherzig geworden ist oder wo du weißt, da kann ich schon Themen fast nicht mehr ansprechen. Bet jetzt für diese Person konkret, weil ich glaube, Gebet bringt Veränderung. Okay? Dann lass uns ins Gebet gehen.
Mir ist gerade in der, während ich zugehört hat, sind mir Leute eingefallen, wo ich mich versündigt habe. Wo ich Leute in Schubladen gesteckt habe und gesagt, der ist doch ein richtiger Punkt, 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 weil der das und das denkt. Und ich glaube, dass auch du solche Menschen hast in deinem Umfeld, wo du Diskussionen auf eine Ebene gebracht hast, wo du Leute persönlich angegriffen hast. Und vielleicht können wir, bevor wir kurz miteinander beten, einmal die Augen schließen, dass Gott uns diese Personen zeigt und dass Gott uns zeigt, wo wir von der Sachebene auf eine persönliche Ablehnung der Person gekommen sind. Ich glaube, dass es wichtig ist, dass wir Gott einladen an den Stellen, dass er Versöhnung reinbringt und dass wir es lernen, wieder miteinander zu diskutieren und in dem anderen den geliebten Bruder, das Gotteskind zu sehen, dieses Doppelgebot der Liebe auch wieder ernsthaft zu leben. Jesus, ich möchte dir sagen, dass es mir leid tut, wo ich es nicht gelernt habe, mit Menschen unterschiedlicher Meinung zu sein, ohne sie zu verurteilen, ohne sie in Schubladen zu stecken, ohne sie auch ja abzustempeln für ihre Meinung. Herr, du siehst all diese Themen, die uns immer wieder spalten wollen. Und wir haben in den letzten Jahren so viele Themen gehabt, die das versucht haben, auch uns als Gemeinde auseinanderzutreiben. Ob es irgendwelche Fragen über Sexualität sind, ob es irgendwelche Fragen über ja geimpft oder nicht geimpft oder was auch immer für Themen da aufkamen, Herr. Wir wollen sie dir hinlegen. Und Herr, wir beten, dass du als unser Herr uns hilfst, dass wir hier in Gemeinde es lernen, Einheit in der Vielfalt zu leben. Dass wir auch verschiedene Meinungen stehen lassen können, dass wir miteinander aber auch wieder ins Gespräch kommen. So wie David sagt, dass wir nicht anfangen, Dinge unter den Teppich zu kehren, um irgendwie eine billige Einheit zu uns zu erkaufen, sondern dass wir es lernen, den Bruder und die Schwester im Gegenüber zu sehen. Und Herr Jesus, diese Gesprächskultur, dieses Miteinander unterwegs sein braucht unser Land. Unser Land ist so gespalten in Meinungen und hat so wenig gelernt, miteinander zu reden. Und wir beten drum, dass mit dieser Liebe ausgestattet von dir wir in diese Welt hineingehen und als Gemeinde einen Pol werden, wo wir Liebe und Akzeptanz in einer Art und Weise miteinander leben können, Leute stehen lassen können, auch wenn wir ihre Meinungen ablehnen, auch wenn wir anderer Meinung sind, dass wir lernen, damit umzugehen. Und Herr, da wo wir von unserer Gesellschaft beeinflusst sind und dass wir mancher Diskussion aus dem Weg gehen, uns gar nicht mehr dazu äußern, was Wahrheiten sind, die wir aus deinem Wort erkannt haben, die wir mit uns tragen, die wir eigentlich auch glauben, Herr, da bitte ich dich, dass du uns wieder den Mund aufmachst. Wir wollen da wieder mutig werden, Wahrheiten in diese Welt rauszutragen. Hey, das, was du gemacht hast, Jesus, dass du Menschen konfrontiert hast mit dem, was gut und was schlecht ist, das wollen wir wieder lernen, aber auch in deiner Liebeshaltung, auch mit deiner Barmherzigkeit ausgestattet. Danke, Jesus, dass du da Schritte mit uns gehst und dass du uns auch Menschen jetzt aufs Herz legst, wo wir uns wieder versöhnen dürfen, wo wir wieder in ein Gespräch gehen dürfen, wo vielleicht schon, wie David gesagt hat, 20 Jahre kein Gespräch mehr stattgefunden hat. Herr Jesus, wir wollen wirklich Friedensstifter sein. Wir wollen es lernen und üben im Trainingsfeld dieser Gemeinde, aber wir wollen es auch raustragen in unsere Umwelt, in unsere Umgebung, Herr. Dass wir wieder Familien, dass wir wieder Freundschaften herstellen, die vielleicht in den letzten Jahren kaputt gegangen sind. Dinge, die sich getrennt haben, wo Leute auseinandergegangen sind, sich abgeschoben und abgestempelt haben in verschiedenen Meinungsdiskussionen. Herr Jesus, gib uns da wieder neu deinen Geist, deine Liebe, den Blick für den anderen, dein Herz für den anderen. Herr, du tust dich für uns als Gemeinde, du sagst, wir sind alle Brüder und Schwestern von dir, Herr. Aber Herr, wie viel mehr brennt dein Herz für Menschen, die dich noch gar nicht kennen? Und auch die wollen wir nicht verurteilen, die wollen wir nicht abschieben, sondern wir wünschen, dass unser Herz neu für sie brennt, in der Liebe, in der Annahme und in dem Wunsch, ihnen zu helfen, in dem Wunsch, ihnen auch von dir und von deiner Wahrheit zu erzählen. Segne du uns dazu und gib uns dafür ein feines Gespür. Herr, wir wollen jetzt im Lobpreis vor dich kommen und dir das hinlegen, wo wir Leute verletzt haben, da wo wir schuldig geworden sind. Und wir bitten dich um deine Ideen und um deine Liebe, um diese Themen wieder anzugehen und Menschen wieder, ja, mit Menschen wieder eine Versöhnung zu leben, sie wieder stehen lassen zu können, sie auch wieder neue Wert zu schätzen und sie nicht abzustempeln, Herr. Darum bitte ich dich, dass du jetzt sprichst in dieser Phase und dass du uns auch ganz praktisch beauftragst, dass wir rausgehen und anders sind in dieser Welt, Herr. In deinem Namen. Amen.